Worten selbstverständlich. Ein Kalifat in den islamischen Ländern.
Hamburg im Frühjahr. Mehr als 1000 Leute, vor allem Männer, sind zu dieser Demonstration gekommen.
Und der schlafende Riese wieder erwacht.
Sie fordern ein Kalifat, also einen islamischen Gottesstaat. Sie haben Schilder dabei, auf denen steht Deutschland gleich Wertediktatur. Und Kalifat ist die Lösung.
Auf ihren Plakaten forderten viele das Kalifat.
Sogar ein Kalifat.
Ein Kalifat fordern.
Die Millionen Hetze!
Pop-Islamisten fahren Benz und wollen Kalifat gründen.
Dass die koloniale Ordnung im Nahen Osten nur durch die Wiedererrichtung des Kalifats überwunden werden kann.
Und die Zukunft gehört dem Koran!
Obwohl das keine Massendemonstrationen waren, hat das die Politik doch aufgeschreckt. Jetzt wird sogar darüber diskutiert, ob die Forderung nach einem Kalifat strafbar sein sollte. Aber was meinen die Demonstranten überhaupt, wenn sie ein Kalifat fordern? Etwa eine Terrorherrschaft, wie sie der sogenannte Islamische Staat im Sommer 2014 in Teilen von Irak und Syrien errichtet hat? Der IS ist noch immer aktiv und gefährlich. Gerade erst hat er sich zum Anschlag von Solingen bekannt. Und die IS-Terroristen sprechen immer wieder von einem Kalifat. Sie beziehen sich damit auf eine uralte islamische Regierungsform. Wir wollen heute also wissen, ein Kalifat, was ist das eigentlich genau? Wie ist es historisch entstanden? Und was fordern die jungen, bärtigen Männer in Hamburg, Essen und in den sozialen Netzwerken eigentlich, wenn sie nach dem Kalifat rufen? Ihr hört Der Rest ist Geschichte, ein Podcast von Deutschlandfunk. Mein Name ist Magdalena Pulz. Was haben Sie eigentlich gedacht, als Sie mitbekommen haben, dass in Hamburg im Frühjahr, ja, da hat es ja so Kalifatsdemos gegeben, wo junge Menschen mit Plakaten rumgelaufen sind und das Kalifat gefordert haben. Was haben Sie da gedacht?
Dass Sie davon träumen, in einer Situation, die Sie als Situation der Ohnmacht und Schwäche empfinden, zumal noch angestachelt durch Gaza, wieder Einheit und Macht und Stärke zu erlangen im Zeichen eines Kalifats, eines legitimen und gerechten Herrschers, und zwar muslimischen Herrschers. Da sind ja nun mehrere Träume miteinander verbunden, die nach Gerechtigkeit, die nach Stärke und die nach muslimischer Vorherrschaft.
Das ist die Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer. Ihr kennt sie vielleicht schon aus unseren Folgen über Palästina oder die Geschichte der Hamas. Krämer erklärt, dass ein Kalifat eine traditionell islamische Herrschaftsform ist. Ihre Besonderheit ist, dass die weltliche und religiöse Macht von ein und derselben Person ausgeübt wird, dem Kalifen.
In mancher Hinsicht könnte man das vergleichen mit der Stellung des englischen Königs in der Church of England, also dem englischen Zweig der anglikanischen Kirche, wo er auch Oberhaupt ist, Supreme Governor, aber nicht eingreift in religiöse Fragen. Sehr vereinfacht.
Die Ursprünge des Kalifats kann man dabei bis zu den Anfängen des Islams zurückverfolgen. Das 7. Jahrhundert. Schauplatz ist die arabische Halbinsel. Dort, in der Stadt Mekka, verkündet der Prophet Mohammed wohl, etwa ab dem Jahr 610, nach und nach den Koran, die heilige Schrift des Islams. Er findet schnell Anhängerinnen und Anhänger. Um ihn herum entsteht nicht nur eine neue Religion, sondern auch eine starke Gemeinschaft. Zu stark, finden die Mächtigen in Mekka. Mohammed und seine wachsende Gefolgschaft müssen deswegen aus Mekka fliehen. Es geht in die nahegelegene Stadt Medina. Und von dort führt Mohammed den erfolgreichen muslimischen Kampf gegen die Eliten von Mekka an. Er ist also religiöser und politischer Anführer in einer Person. So wie nach ihm die Kalifen. Als er 632 stirbt, verliert die islamische Gemeinschaft damit ihr religiöses und politisches Oberhaupt. Das wäre so schon schwierig, aber es ist noch problematischer. Mohammed hat nämlich, soweit wir heute wissen, weder einen Nachfolger bestimmt, noch verfügt, wie seine Nachfolge geklärt werden könnte. Wie findet denn die junge muslimische Gemeinschaft dann ihren ersten neuen Chef?
Über Beratung. Nach muslimischer Tradition gab es so eine Art Ratsversammlung in Medina, wo damals ein Großteil der Musliminnen und Muslime lebte. Sie sich fragten, was denn nun die Kriterien sein könnten für eine geglückte Nachfolge. Und da stand mehres zur Verfügung. Es konnte sein, dass man sagt, die Abstammung ist ganz wichtig. Abstammung von einem führenden Clan oder Stamm Führungsqualitäten ganz allgemein, also politische Qualitäten, aber auch Frömmigkeit oder früher Übertritt zum Islam. Letztlich entschieden sich die in dieser Versammlung anwesenden Muslime für einen ganz frühen Gefährten Mohammeds, Abu Bakr, der allerdings dann schon nach 2 Jahren verstarb. Und die ersten 4 Nachfolger Mohammeds wurden entweder über Beratung oder über Ernennung oder auf nicht so ganz durchsichtigem Wege bestimmt, aber jedenfalls nicht dynastisch.
Könnte man eigentlich sagen, dass es so ein bisschen ja grunddemokratisch war, wie die gewählt worden sind?
Ja, im Sinne einer Stammesgesellschaft, die den freien männlichen Mitgliedern des jeweiligen Stammes das Recht der Mitsprache gewährt und in der Regel ein Primus inter pares vorsieht, ein Scheich, der jetzt nicht als König oder Kaiser oder Fürst groß hervorgehoben ist. So in dieser Tradition steht auch das frühe Kalifat, das dann aber im Zuge der muslimischen Eroberungen eine Stellung, auch Ressourcen, Macht, Prestige ansammelte, die den Stammesführern ihrer Zeit ganz unbekannt waren, also vollkommen andere Dimensionen erreichten.
Kalif, das kommt von dem arabischen Ausdruck Khalifat Rasul Allah, Vertreter des Gesandten Gottes, also Vertreter des Propheten Mohammed. Deshalb funktioniert hier auch keine Analogie zum Papst, denn der ist für Katholiken der Vertreter Gottes auf Erden. Ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Diese vordemokratische Art, den Kalifen zu wählen, das hat nur bei den ersten 4 Kalifen funktioniert. Das waren der bereits erwähnte Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Wir sprechen hier gerade so ausführlich über diese 4, weil ihnen in der islamischen Geschichtsschreibung ein besonderer Status zukommt. Sie werden als Rashidun bezeichnet, was so viel heißt wie die 4 rechtgeleiteten Kalifen.
Das ist die sunnitische Tradition, also die Mehrheitsströmung, die davon ausgeht, dass diese Männer tatsächlich ganz vom Geiste des Korans, des Islams durchdrungen waren und als fromme Muslime herrschten. Nicht abgehoben, nicht als Könige, nicht prunkend, nicht protzend, sondern als bescheidene Gläubige unter ihrer Gemeinde lebend. Nun ist das eine nachträgliche Erhöhung, auch Verklärung. Denn so großartig machtpolitisch gesehen die Gemeinde unter ihrer Führung war, war sie doch innerlich zerrissen und zerstritten. Es ist nicht umsonst, dass 3 dieser 4 Kalifen ermordet wurden. Und es gab Minderheitsbewegungen, wenn man das schon so nennen will, die ihre Rechtleitungsqualität überhaupt in Frage stellten. Das eine waren diejenigen, die Ali zum einzig legitimen Nachfolger Mohammeds erklärten, und zwar, weil er mit Mohammed blutsverwandt war. Hier wurde also Erbcharisma ins Spiel gebracht. Und dann gab es andere, die sagten, die Verwandtschaft mit dem Propheten Mohammed darf überhaupt keine Rolle spielen, allein die Qualifikation. Also ganz früh gab es unterschiedliche Vorstellungen davon, wer qualifiziert ist, und zwar allein und ausschließlich qualifiziert ist.
Jetzt haben Sie gesagt, dass 3 von 4 einen gewaltsamen Tod gefunden haben. Liegt es genau daran, dass es eben nicht genau geregelt war, wie der Nächste an die Macht kommt, dass das so gewaltvoll immer geendet ist? Oder spielt da nochmal was anderes eine Rolle?
Also es war nicht nur die Frage, wie sie in ihr, wenn man will, Amt gelangt waren, sondern auch, wie sie es ausübten. Und früh wurden Klagen vorgebracht, einzelne dieser Kalifen, ganz besonders ausgeprägt bei Usman, herrschten nicht entsprechend islamischer Lehre, sondern sie seien korrupt und würden ihre Verwandten und Freunde begünstigen. Sie hätten auch religiös falsche Entscheidungen getroffen, sodass diese Verquickung von politischer Führung und religiöser Qualifikation, auch moralischem Anspruch, ganz früh zutage trat und sich dann in diesen innermuslimischen Konflikten auch bahnbrach sozusagen. Und die Konflikte wurden auch, nicht nur, aber auch mit Gewalt ausgetragen.
Der 4. Kalif, Ali, spielt übrigens nochmal eine ganz besondere Rolle in der islamischen Geschichte. Er war nämlich der Vetter und Schwiegersohn des Propheten Mohammed. Und mit ihm und genau rund um die Frage der Nachfolge beginnt die Spaltung des Islams in Sunniten und Schiiten. Die ist ja bis heute wichtig. Wir müssen das hier außen vor lassen. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört doch mal in unsere Folge über die Hisbollah rein. Die 4 rechtgeleiteten Kalifen stehen also für die Anfangszeit des Islams. Sie werden idealisiert, auch weil sie Mohammed noch persönlich gekannt haben. Aber nicht nur das. Unter ihrer Herrschaft dehnt sich auch das islamische Herrschaftsgebiet rasend schnell aus. Da damit man sich das besser vorstellen kann. Als Ali, der letzte von ihnen, 661 ermordet wird, liegt die Westgrenze im heutigen Libyen, die Ostgrenze zwischen Iran und Afghanistan. Also, das Kalifat erstreckt sich über die arabische Halbinsel hinaus bis auf den afrikanischen Kontinent. Doch wie das so ist, irgendwann sind alle Weggefährten des Propheten tot. Und jetzt? Auf die vier rechtgeleiteten Kalifen folgt der fünfte Kalif namens Muawiya. Keine Sorge, wir gehen jetzt nicht alle Kalifen namentlich durch, aber Muawiya ist nochmal ein interessanter Charakter. Weil einerseits war er ein Gegner des vorherigen Kalifen Ali, was zu dem eben kurz erwähnten großen innerislamischen Kampf geführt hat. Deshalb wird er auf religiöser Ebene sowohl von Sunniten als auch von Schiiten geschmäht. Andererseits war Muawiya ein äußerst fähiger Politiker, der das junge islamische Weltreich in seiner Macht gefestigt hat. Und er ändert den Charakter des Kalifats grundlegend. Mit ihm wird das Kalifat zu einer Dynastie. Die Position des Kalifen wird also vererbt.
Der Begründer dieser Dynastie gehörte wie die vorherigen Kalifen dem Stamme Mohammeds an. Allerdings hatten seine Eltern, und zwar Vater wie Mutter, Mohammed bis zuletzt bekämpft, sodass seine eigenen Vorfahren nicht islamisch legitimiert waren. Er war aber mittlerweile ein höchst geschickter Politiker, Gouverneur der reichen Provinz Syrien, dort höchst erfolgreich und setzte sich gegen Ali durch. Bis dahin war das eigentlich unauffällig in dem Sinne, dass er gar keine anderen Prinzipien gewissermaßen in Geltung brachte. Was ihn von seinen Vorgängern unterschied, war, dass er seinen eigenen Sohn zum Nachfolger bestimmte und dann Angehörige seiner engen Familie tatsächlich die Nachfolge antraten und damit eine Dynastie begründeten, wie es sie in dieser Zeit an vielen Orten gab, nur eben noch nicht unter arabischen Stammesgesellschaften.
Die Umayyaden, so heißt die Dynastie, die von Muawiya abstammt, haben es geschafft, das islamische Herrschaftsgebiet nochmal erheblich zu erweitern. Bis Indien im Osten und bis zur Iberischen Halbinsel im Westen. Doch weil sie einen ziemlich dekadenten Lebensstil führten, hatten die Umayyaden nicht nur Unterstützer innerhalb der islamischen Welt.
Daneben bestanden eben ganz unterschiedliche Stimmen, mal Einzelstimmen, mal gruppierte, offene Bewegungen, geheime Bewegungen, die die Legitimation dieses umayyadischen Hauses in Frage stellten. Und zwar einerseits über ihre Abkunft her und andererseits aufgrund ihrer Herrschaftsausübung. Und das einflussreichste Lager, aus dem dann die Nachfolgedynastie, die der Abbasiden hervorging, stellte sich vor als eine Bewegung, die für Gerechtigkeit und die Wahrung von Tradition, also islamischer Tradition und Koran eintritt und eine wahrhaft islamische Herrschaft errichtet. Das Ganze verbunden mit einem dynastischen Anspruch, in dem sie nämlich erklärte, alle Nachkommen eines bestimmten Vorfahren Mohammeds seien im Prinzip zur Nachfolge, also zum Kalifat berechtigt. Die Anfänge sind gar nicht so leicht zu erkennen. Es war nämlich eine Geheimgesellschaft, sehr weit verbreitet, die es aber dann tatsächlich vermochte, 750 die Umayyaden zu stürzen und ihre eigene Herrschaft zu errichten, die dann als abbasidische bekannt wurde. Und immerhin ein halbes Jahrtausend sich an der Spitze der sunnitischen Gemeinde behauptete.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Abbasiden über eine Geheimorganisation, die vorher schon zugange war, an die Macht gekommen sind. Können Sie dazu noch mal was erzählen?
Ja, es war eine Bewegung, die sich Haschemitisch nannte, unter Berufung auf einen Vorfahren Mohammeds. Und die erklärte, im Prinzip seien alle Nachfolger dieses Haschim zum Kalifat und in diesem Sinne zur Herrschaft berechtigt. Die Vorgaben, die Umayyaden herrschten gar nicht mehr im islamischen Sinne, seien gar keine legitimen Kalifen, sondern zu sittenlosen, unmoralischen, korrupten Königen verkommen. Und gegen dieses korrupte, sittenlose Königtum stellten sie nun eine Person, die als Name gar nicht definiert wurde. Ein unglaublich interessantes Phänomen. Den nannten sie derjenige, mit dem Gott oder die Gemeinde zufrieden ist. Und im Namen dieser unbekannten Person formierte sich eine Geheimgesellschaft, so zwischen den 680er und 740er Jahren, deren Schwerpunkt im Osten lag, also im heutigen Usbekistan, Nordost-Iran, die dann mit militärischer Macht das umayyadische Kalifat besiegte, die umayyadische Dynastie weitestgehend auslöschte, bis auf einen Prinzen und einige andere Angehörige, einen Prinzen, der ins heutige Spanien entkam und dort ein eigenes Emirat und ein Kalifat begründete, das von Al-Andalus, also dem islamischen Spanien. Also eine unglaublich interessante Bewegung, eine Geheimbewegung unter einer unbekannten Person, die dann nach der Eroberung des Machtzentrums der Kalifen im Irak tatsächlich hervortrat und die eigene abbasidische Familie, ein Teil dieser haschimitischen Bewegung, hinter sich wusste. In sich, wie gesagt, wirklich faszinierend, wobei die historischen Quellen nicht so furchtbar reichlich sind. Also da ist viel nachträgliche Propaganda auch, die wir heute nicht ohne weiteres gewissermaßen entwirren können.
Also es war quasi schon ein klassischer Putsch mit Vorspiel.
Also ein Putsch, das würden wir ja eher so mit Militärs verbinden oder mit modernen politischen Bewegungen. Das war es nicht. Es war eine religiös-dynastische Bewegung, die die Leidenschaften mobilisieren konnte, die Hoffnung auf Gerechtigkeit und auf Heil. Denn mit dem Kalifat verband sich ja die Vorstellung, dass Herrschaft auch Heil bringt und Heil sichert. Insofern als nach islamischer Lehre es notwendig ist, dass an der Spitze der Gemeinschaft ein Mann steht, der sicherstellt, dass die Muslime richtig leben und richtig denken und richtig glauben und der damit auch ihr Heil sozusagen garantiert.
Und haben die Abbasiden dann tatsächlich auch anders regiert?
Sie haben eigentlich das Königtum noch weiter forciert als vor ihnen die Umayyaden. Sie haben sehr viel aufgenommen aus der iranischen Tradition. Ihr Schwerpunkt war nicht länger Syrien, wie bei den Umayyaden mit dem byzantinischen Erbe. Ihr Schwerpunkt lag im Irak mit dem starken iranischen Erbe. Sie haben anders geherrscht, auch mit anderen Eliten unter Berufung auf andere Traditionen, andere Eliten insofern als viele der führenden Männer des Staates aus dem iranischen Raum kamen, also persischsprachige Tradition. Und das bedeutete schon eine Verschiebung. Dann kam hinzu, dass so ab dem 9., 10. Jahrhundert am abbasidischen Hof das Militär nicht länger aus Arabern vorwiegend rekrutiert wurde, sondern aus turkstämmigen Männern und sogenannte türkische Militärs eine Machtstellung am Hofe erlangten, die sich mit islamischen Vorstellungen im engen Sinne nicht einfach rechtfertigen ließ.
Und die Nachkommen von den Umayyaden, die noch ein Kalifat gegründet haben, haben die nochmal eine Rolle gespielt?
Ja, allerdings im fernen heutigen Spanien und Portugal. Das war, wie ich jetzt etwas salopp sagen würde, für einen Menschen im Irak und in Iran, also im Zentrum des Kalifats, der Wilde Westen. Sehr weit weg und kulturell auch nicht wirklich satisfaktionsfähig. Die Einflüsse im muslimischen Spanien, Al-Andalus, Andalusien, kam einerseits von den lokalen Trägern, waren zum Teil auch byzantinisch, und dann relativ stark doch von der Bagdader höfischen Kultur geprägt und im Laufe des 10. Jahrhunderts dann auch eine Macht von eigenen Graden und Gnaden, die durchaus auch kulturellen Glanz verbreitete, aber mit den abbasidischen Kalifen nicht mithalten konnte.
Also, die vier rechtgeleiteten Kalifen, die Umayyaden und die Abbasiden, das ist die Hochzeit des Kalifats und gleichzeitig die sogenannte Blütezeit oder das goldene Zeitalter des Islams. Das islamische Weltreich ist damals politisch, kulturell und wissenschaftlich tonangebend. Nicht nur in der Region, sondern in der ganzen Welt. Und der Kalif ist dementsprechend ein mächtiger Mann. Was man hier aber schon sehen kann: Zum einen, dass selbst in diesen goldenen Zeiten darüber gestritten worden ist, wie eine echte muslimische Herrschaft jetzt eigentlich aussehen soll. Und natürlich, dass es Machtkämpfe gegeben hat, die in sich nicht anders sind als die, die hier im christlichen Europa geführt worden sind. Ab dem 10. Jahrhundert übersteigt das Kalifat allerdings schon seinen Machtzenit und der langsame Verfall beginnt. Die Abbasiden können nämlich das große Reich nicht zusammenhalten und es zerfällt in Teilstaaten. Und diese Teilstaaten hatten ihre eigenen Herrscher. Damit gibt es den Titel Kalif zwar noch, aber im Laufe der Jahrhunderte verkümmert die Macht, die man damit verbindet. Was ich ganz interessant finde, ist, dass der Kalif ja eigentlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal sein sollte. Es sollte einen Kalifen geben. Und jetzt gibt es ja dann doch immer mal wieder mehrere nebeneinander. Haben sich da irgendwie die Menschen dran gestört? Oder gab es da Bestrebungen, das andere Kalifat einzuverleiben zum Beispiel?
Es kommt natürlich darauf an, wen Sie fragen. Also im 10. Jahrhundert gab es einen Kalifen in Spanien, also in Al-Andalus. Spanien ist eine Kurzform dafür. In Al-Andalus. Es gab kleinere Kalifen im nordafrikanischen Raum. Es gab den Imam-Kalifen in Ägypten und Syrien und den abbasidischen Kalifen. Später gab es sogar noch mehr. Und es ist ja nachvollziehbar, dass der eine Kalif den anderen zumindest misstrauisch sah, vielleicht noch anerkannte, häufig aber auch bekämpfte. Aber sie vermochten es nicht, die anderen auszuschalten, sodass wir tatsächlich diese Vervielfachung der Kalifate sehen, die einen hinnahmen, weil sie sagten, die sind regional und sie sind vielleicht auch, wenn man so will, konfessionell unterschiedlich und andere als grundlegendes Übel betrachteten. Da waren die Musliminnen und Muslime auch nicht einer Meinung.
Den endgültigen Todesstoß versetzen die Mongolen dem abbasidischen Kalifat. 1258 erobern sie Bagdad, das Machtzentrum, das die Abbasiden sich selbst errichtet hatten, und damit die Hauptstadt eines der größten Restteile des einst so mächtigen Reiches. Aber auch in den anderen Splitterteilen des ehemaligen Großreiches wurde der Titel Kalif immer unwichtiger. Nicht nur, weil es mehrere Kalifen nebeneinander gegeben hat, sondern auch, weil es einen Titel gegeben hat, der mit den Kalifen in Konkurrenz gegangen ist. Der Sultan.
Nun ist hier eines ganz wichtig. Manche Leute denken, das Nebeneinander von Kalif und Sultan bedeutet gewissermaßen eine Aufteilung zwischen geistlicher Macht hier, da kommt immer dieser missglückte Vergleich mit dem Papsttum ins Spiel, und weltlicher Macht da. Das ist aber falsch, weil sowohl der Kalif als der Sultan sich selber verpflichtet sahen oder für verpflichtet erklärten, sowohl das Reich als auch die Religion zu stützen und zu schützen. Und Sultane brachten das häufig in ihrem Titel zum Ausdruck. Viele des 12. und 13., 14. Jahrhunderts nannten sich Sultan der Religion und der Welt. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einer Zwei-Schwerter-Lehre, so nach mittelalterlichem Vorbild zu tun, und auch nicht mit einer Aufteilung in geistlich hier, weltlich da, sondern mit einem Nebeneinander, das manchmal ganz harmonisch lief und manchmal nicht.
Es war trotzdem noch nicht das endgültige Aus für die Herrschaftsform Kalifat. Noch einmal sollte es ein Weltreich geben, das sich mit dem Titel Kalifat schmückt, das Osmanische Reich. Nur ist es eben nicht der einzige Titel, den die Sultane des Osmanischen Reichs tragen. Denn die Osmanen übernehmen bei ihren Eroberungen einfach auch die Herrschaftsbezeichnungen. Also, nachdem sie das Byzantinische Kaiserreich übernommen hatten, schreiben sie sich beispielsweise den Titel Imperator einfach dazu.
Und schließlich beanspruchten sie auch noch die Nachfolge des abbasidischen Kalifats und damit im Prinzip auch den Kalifentitel, der für sie lange Zeit aber gar nicht bedeutsam war. Das ist insofern interessant, als wir immer denken, Kalif sei so eine große Sache und die Menschen würden ständig nach einem Kalifat verlangen. Das haben sie unter osmanischer Herrschaft ganz offenkundig über mehrere Jahrhunderte nicht getan, sondern haben den Khan, Sultan, der sich auch Kalif nannte, im Osmanischen Reich im Großen und Ganzen als legitimen Herrscher anerkannt.
Das osmanische Kalifat, in Anführungszeichen, hält 400 Jahre durch, bis zum Ersten Weltkrieg. Da kämpfen die Osmanen auf der Seite der Deutschen und damit auf der Seite der Verlierer. Nach dem Krieg zerfällt das Osmanische Reich. Der größte einzelne Teil davon ist die Türkei. Und die türkische Nationalversammlung ist es auch, die 1924 den letzten Kalifen offiziell absetzt. Heute würden wir sagen, der war da schon eine lame duck. Der religiös legitimierte Gottesstaat wird also durch einen modernen Nationalstaat nach europäischem Vorbild abgelöst. Danach gab es zwar noch einige Versuche, ein neues Kalifat auszurufen, in Kairo und auf der arabischen Halbinsel. Und es wurden sogar mehrere Kalifatskongresse organisiert. Früchte getragen hat das aber nicht.
Weil mittlerweile die Voraussetzungen politischer Herrschaft sich grundlegend verändert hatten. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert verbreiteten sich auch im islamischen Machtbereich territoriale Nationalstaaten. Und vor diesem Hintergrund wurde es außerordentlich schwierig, einen Kandidaten zu finden, der Unterstützung über diese unterschiedlichen Regionen und Staaten hinweg gefunden hätte. Das hat man ganz deutlich gesehen nach der Abschaffung des Kalifats. Die war für sich gesehen ja eigentlich unerhört. Wie kommt die Vertretung eines sich gerade erst formierenden Nationalstaates dazu, die für alle Muslime im Anspruch her gültige Rolle des Kalifen nicht anzuerkennen und den Kalifen einfach abzusetzen? Das ist ja schon für sich genommen unglaublich und Zeichen einer neuen Zeit. Und vor diesem Hintergrund also, nationale Interessen, territoriale Interessen, dynastische Interessen, erwies es sich als unmöglich, einen Kandidaten zu finden, der zwischen dem heutigen Marokko und dem heutigen Indonesien breiten Rückhalt unter den Muslimen und den Muslimen finden würde.
Hallo Mama und Papa. Ich bin hier schon seit Februar hier in Syrien. Ich bin nur gegangen, damit Allahs Wort das höchste ist.
Das Kalifat passt funktional nicht mehr in den Zeitgeist, könnte man sagen. Aber es gibt eben eine Organisation, die nicht nur das Kalifat wiederbeleben will, sondern genau diesen Zeitgeist brechen möchte. Der sogenannte Islamische Staat. Eine international agierende Terrororganisation, die sich gerade erst zu dem Messeattentat in Solingen bekannt hat. Die Interviews für diese Folge haben wir allerdings vor dem Anschlag von Solingen aufgenommen.
Und gibt alles für Allah.
Über die Rolle des Islamischen Staates habe ich mit Guido Steinberg gesprochen. Wer öfters unseren Podcast hört, weiß vielleicht, dass er vor kurzem erst bei uns in der Folge über Dschihadismus Gast war. Da haben wir aber nicht über das Kalifat gesprochen, obwohl die inhaltliche Verbindung nahe liegt.
Ja, die beiden Themen hängen mittlerweile wieder zusammen, und zwar seit dem 29. Juni 2014. Damals hat sich der Kommandeur einer dschihadistischen Gruppe, des sogenannten Islamischen Staates, zum Kalifen ausgerufen und damit seinen Anspruch kundgetan, die Muslime auf der ganzen Welt zu beherrschen. Und das ist die Verbindung des Themas Kalifat mit dem Thema Dschihadismus in der Gegenwart.
Guido Steinberg arbeitet bei der SWP. Der Stiftung Wissenschaft und Politik, die unter anderem den Bundestag und die Bundesregierung zur Außen- und Sicherheitspolitik berät. Er ist Islamwissenschaftler und da kommt auch seine zweite Verbindung zu dieser Folge her.
Sie wissen, dass Gudrun Krämer meine Doktormutter ist, ne?
Nee, das wussten wir nicht. Das ist sehr interessant.
Deswegen ist das auch ein besonders netter Termin.
Ja, sehr passend. Durch seine Arbeit bei der SWP liegt sein Schwerpunkt inzwischen ein bisschen stärker im Aktuellen, als das bei seiner Doktormutter der Fall ist. Steinberg erzählt, dass sich der erste Kalif des IS Kalif Ibrahim nannte. Zuvor trug er auch den Kampfnamen Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr, wohl nach dem ersten der vier rechtgeleiteten Kalifen aus der Anfangszeit des Islams. Waren Sie überrascht, dass der sogenannte IS ein neues Kalifat ausgerufen hat?
Nein, ich war nicht überrascht, weil der IS diesen Schritt schon in der Vergangenheit angedeutet hat. Die Organisation gibt es ja schon seit einer ganzen Weile, seit dem Jahr 2000. Und sie hat zunächst einmal als Teil der Al-Qaida operiert, zwischen 2004 und 2006, und hat 2006 schon einen islamischen Staat im Irak ausgerufen. Und als die Organisation das getan hat, hat sie ihren Anführer plötzlich den Befehlshaber der Gläubigen, auf Arabisch Amir al-Mu'minin, genannt. Und das ist einer der Ehrentitel des Kalifen. Und 2006 ist deshalb schon der Beginn einer Phase, in der eine dschihadistische Organisation zumindest implizit beansprucht hat, die Führung der Muslime insgesamt. Deswegen war es in der Theorie nicht mehr überraschend im Jahr 2014, trotzdem, dass eine Organisation von wenigen 10.000 Mann die Hybris entwickelt, das Kalifat auszurufen und damit die Herrschaft über Muslime in der gesamten Welt, über Hunderte von Millionen in Indonesien, in Pakistan, in Saudi-Arabien, aber auch in der westlichen Welt, das war dann natürlich schon überraschend.
Ist das auch der Grund, dass es 90 Jahre lang eigentlich keiner probiert hat? Also dass es eigentlich eine Hybris ist, das für sich zu beanspruchen?
Ja, ich denke, dass das einer der wichtigsten Gründe ist. Es gibt ja schon eine Menge Organisationen und Staaten, die der Meinung sind, dass sie den wahren Islam überhaupt repräsentieren. Das gilt beispielsweise für die in Ägypten entstandene Muslimbruderschaft, die weltweit Ablegerorganisationen gegründet hat. Das gilt aber auch für einen Staat wie Saudi-Arabien, der ja aufgrund der Präsenz der heiligen Stätten von Mekka und Medina ein ganz besonders großes Sendungsbewusstsein hat. Trotzdem waren sich alle diese Akteure immer bewusst, dass sie nur einen Bruchteil der Muslime insgesamt repräsentieren. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich vermieden, ein Kalifat auszurufen. Man darf ja auch nicht vergessen, selbst das Osmanische Reich, das ein Großreich alter Prägung war, hat nur einen kleinen Teil der Muslime weltweit beherrscht. Indien beispielsweise, Indonesien waren weit außen vor. Und auch das Osmanische Reich hat sich ja recht spät entschieden, überhaupt auf die religiöse Legitimität durch das Kalifat zu setzen. Insgesamt ist es so, dass es keinen wirklich überzeugenden Kandidaten für dieses Kalifat gab. Das war natürlich auch Abu Bakr al-Baghdadi, der IS-Führer im Jahr 2014 nicht. Aber die Organisation hat es halt ganz einfach mal gemacht und das mit einigem Erfolg.
Das Kalifat auszurufen, das ist ja auch so ein bisschen so ein Power-Move eigentlich. Hat dieser Power-Move auf Islamisten gewirkt? Also hat der IS auch ganz spezifisch, weil er ein Kalifat ausgerufen hat, personellen Zulauf gehabt?
Ja, ist eine super Beschreibung, Power Move. Ganz einfach deshalb, weil der Islamische Staat damals vor Kraft gar nicht gehen konnte. Die Organisation hatte gerade eine Millionenstadt, nämlich Mosul im Nordirak erobert, hatte große Teile von Nord- und Ostsyrien eingenommen und kontrollierte jetzt zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein größeres Territorium. Und das war dann aus Sicht des IS genug, um einfach einmal zu sagen, so, wir wollen die Muslime weltweit beherrschen. Und zehntausende junge Islamisten sind dann aus der gesamten Welt, aus Saudi-Arabien, aus Marokko, aus Deutschland, aus Kanada, aus allen nur erdenklichen Ländern, in denen Muslime leben, nach Syrien gezogen, weil sie geglaubt haben, da entsteht jetzt ein islamischer Staat, wie es ihn im 7. Jahrhundert schon einmal gegeben hat unter dem Propheten. Da herrscht ein Kalif, der rechtmäßige Nachfolger des Propheten Mohammed ist. Und dieser Power-Move hat dann dafür gesorgt, dass der IS noch einmal viel mächtiger wurde, dass er es geschafft hat gegen eine übermächtige Allianz aus Gegnern, immerhin 3, 4, 5 Jahre zu überleben, je nachdem, auf welches Land wir schauen. Und der IS ist ja auch heute noch immer noch präsent. Er hat immer noch einen Kalifen, wenn er auch kein Territorium mehr hat. Es ist also ein Kalif ohne Land.
Und wie haben andere Muslime auf diese Kalifatsausrufung reagiert? Also sagen wir mal so, der normale muslimische Bürger?
Der normale muslimische Bürger hat mit Schrecken reagiert, so wie alle anderen auch, so wie Christen, so wie Juden. Ganz einfach deshalb, weil aus Sicht der allermeisten Muslime diese extreme Gewalttätigkeit der Organisation, auch diese Abgrenzung oder die Ausgrenzung von nicht-salafistischen Muslimen, lief all dem zuwider, an was normale orthodoxe Muslime, auch strenggläubige Muslime glauben. Und es hat sie vor allem mit Schrecken erfüllt, dass da eine Person nicht nur das Kalifat beansprucht, sondern auch beansprucht, einen islamischen Staat begründet zu haben und damit so eine Art Alleinvertretungsanspruch formuliert hat. Das war aus Sicht der allermeisten Muslime weltweit reine Ketzerei. Aber es war natürlich Ketzerei, die ordentlich Erfolg hatte und die erst beseitigt wurde, die erst geschlagen wurde, als sehr viele Menschen gestorben waren.
So ein Regierungsanspruch, das ist ja eigentlich ganz interessant. Wie haben da andere autoritäre muslimische Länder drauf reagiert, zum Beispiel Saudi-Arabien oder sowas?
Ja, Saudi-Arabien hat interessanterweise besonders aggressiv reagiert. Saudi-Arabien hat sich ja auch an der internationalen Koalition gegen den IS beteiligt, die von den USA angeführt wurden. Saudi-Arabien hat auch den IS im Inland hart bekämpft. Saudi-Arabien leugnet bis heute, dass es in der Staatsideologie Saudi-Arabiens im sogenannten Wahhabismus und in der Ideologie des IS Parallelen gibt, obwohl die nicht zu übersehen sind. Und Saudi-Arabien hat vor allem viel investiert, um dem IS ideologisch entgegenzutreten, um zu zeigen, dass Saudi-Arabien den wahren Islam vertritt und nicht der IS. Also diese Konkurrenz der beiden islamischen Staaten, des IS einerseits und Saudi-Arabiens andererseits, die war vor allem auf ideologischer Ebene enorm interessant zu beobachten.
Wie Guido Steinberg gerade erwähnt hat, bildet sich im September 2014 die Anti-IS-Koalition unter der Führung der USA. Viele westliche Länder sind dabei. Aber auch Länder wie die Türkei und so gut wie alle islamisch geprägten Staaten aus dem Nahen Osten und Nordafrika unterstützten den Kampf gegen den IS. Gegen diese Übermacht hat die Terrororganisation keine Chance. Und nach gut 2 Jahren hat sie die Kontrolle über die Territorien wieder verloren. Was sie aber trotzdem behalten, ist die Bezeichnung Kalifat. Die Frage, die ich mir stelle, sollte man vielleicht generell gar nicht von einem IS-Kalifat sprechen, weil das die Logik der Terroristen ist?
Das kann man durchaus so vertreten und wir sehen das ja zum Beispiel in der Debatte über die Namensgebung. Wir sagen ja in der Regel der sogenannte Islamische Staat oder setzen in der Schriftform den Islamischen Staat in Anführungszeichen. Es hat sich auch bei vielen die Bezeichnung Daesh statt ISIS durchgesetzt. Ich denke nur, dass viel dafür spricht, dass wir zunächst einmal die Namen von wichtigen Organisationen übernehmen, weil diese Namen uns ja etwas über den Anspruch der Organisation, über ihre Ideologie sagen. Wir würden auch nicht auf die Idee kommen, die Rote Armee-Fraktion nun in Anführungszeichen zu setzen oder sie als so genannt zu betiteln. Deswegen neige ich dazu, ganz einfach Islamischer Staat zu sagen. Muss ich aber darüber im Klaren sein, dass das für viele Muslime schwer erträglich ist, finde ich auch nachvollziehbar.
Mit dem Begriff Kalifat verhält es sich ähnlich. Denn die Herrschaft des IS hat wenig mit den Kalifaten der Vergangenheit zu tun. Weil die waren verhältnismäßig offen. Man konnte dort auch als Christ oder Jude leben und sogar seiner Religion nachgehen. Es hat auch einen Ausdruck für diese Nicht-Muslime gegeben. Dhimmi. Ihr Rechtsstatus wurde in der Scharia festgehalten. Sie waren Schutzbefohlene. Sie zahlten Steuern und konnten zum Teil auch innerhalb der Regierung in wichtige Positionen gelangen. Also wirklich so ganz anders als das Kalifat, die Schreckensherrschaft des IS.
Es hat ja ganz unterschiedliche Kalifate gegeben in der Vergangenheit, aber keines war aus meiner Sicht, zumindest wenn ich mich jetzt recht entsinne, so extremistisch wie der IS. Und das liegt vor allem daran, dass der IS ja keine islamische Orthodoxie predigt, auch wenn er selbst das vorgibt, sondern er ist in gewisser Weise eine kleine Sekte, die hervorgegangen ist aus einer Teilströmung des Islam. Wir reden da in der Regel vom Salafismus. Einige nennen das auch den Wahhabismus. Und das beschreibt eine Strömung, die zurück will zur goldenen Frühzeit des Islam im 7. und auch im 8. Jahrhundert. Und der IS hat die Lehren dieser Teilströmung auf die Spitze getrieben, indem er auch noch eine extrem gewalttätige Salafismus-Interpretation geliefert hat. Er hat nämlich vor allem all diejenigen, die die Salafisten oder die auch der IS nicht als Muslime betrachten, mit aller Gewalt bekämpft. Und das im Hier und Jetzt, das war nicht so wie bei Al-Qaida, die immer Prioritäten gesetzt hat, die gesagt hat, wir bekämpfen jetzt erstmal die Amerikaner und dann schauen wir weiter. Der IS hat immer argumentiert, Gott hat uns vorgegeben, die Schiiten zu bekämpfen, die Amerikaner, den syrischen Staat, den irakischen Staat, die Drusen, die Christen, die Juden und letzten Endes die ganze nicht-islamistische, die ganze nicht-salafistische Welt. Eine solche Kalifatsform, die hat es in der Vergangenheit nie gegeben.
Der Islamische Staat besteht als Terrororganisation nach wie vor. Zwar ohne Territorium, dafür aber inzwischen mit Kalif Nummer 3. Dessen Identität wird allerdings geheim gehalten. Sicher ist sicher. Seine Macht und seinen Einfluss hat das sogenannte Kalifat des IS also glücklicherweise nicht behauptet. Doch auf manche Menschen übt es offenbar nach wie vor eine große Faszination aus. Und das, obwohl das Leben dort ja wirklich schrecklich war. Sogar für Menschen, die freiwillig dorthin gegangen sind.
Lehrstunde bei einer verurteilten Terroristin. Die Burka ist Vorschrift. Selbst Augen und Hände sind verdeckt. Du darfst nicht mit einem Mann reden, auch nicht in Anwesenheit eines Mannes. Einer Frau musst du ins Ohr flüstern, denn wenn man deine Stimme hört, wirst du ausgepeitscht.
In Deutschland hat es ja im Frühjahr auch Demos gegeben, auf denen junge Menschen ein neues Kalifat gefordert haben. Glauben Sie, die haben eher so ein Kalifat-Light gefordert oder ging es da tatsächlich um diese Macht und Power?
Ja, diese Demonstrationen waren deshalb so interessant, weil sie noch einmal auf eine weitere Strömung hinweisen. Das waren zumindest in der Mehrheit keine Anhänger des IS, keine Anhänger der Taliban, sondern Anhänger einer anderen islamistischen Formation, die sich nennt die Islamische Befreiungspartei. Die ist ursprünglich in den 1950er Jahren in Palästina entstanden, war dann aber vor allem in der westlichen Welt und eine Weile auch in einigen arabischen Staaten, in Ägypten und Jordanien, stark. Diese Islamische Befreiungspartei ist eigentlich in Deutschland seit, ich glaube, 2003 oder 2002 verboten. Ihre Nachfolgerorganisation, die war allerdings für diese Demonstrationen verantwortlich. Die Islamische Befreiungspartei will ein Kalifat, auch ein nationenüberspannendes, ein grenzenüberspannendes Kalifat. Aber sie will dieses Kalifat auf gewaltfreiem Wege erreichen. Sie hat bisher noch nicht schlüssig erklären können, wie das passieren soll. Letzten Endes sind wir da noch ein Stück weiter in einem islamistischen Sektierertum, das sehr, sehr wenig mit der Orthodoxie zu tun hat.
Und hat es, also das ist vielleicht ein bisschen eine dumme Frage, aber diese Idee, dass alle Muslime und Musliminnen in einem Land sind und unter einer Regierung stehen und eventuell auch da sozusagen frei ihren Glauben ausleben können und sowas. Man kann das nicht so interpretieren, dass es irgendeine Ähnlichkeit zum Staat Israel gibt, der für sich auch so als Bestehungsgrund hat, dass er eben ein Zuhause für alle Juden und Jüdinnen sein könnte.
Ja, das ist natürlich überhaupt keine dumme Frage. Die Gemeinsamkeit liegt darin, dass in den religiösen Wurzeln nach einer Antwort auf aktuelle politische Probleme gesucht wird. Die Antwort ist eben nur eine ganz andere, vor allem deshalb, weil wir es ja mit so unterschiedlichen Zahlen zu tun haben. Die Juden sind nun, auch wenn man sie alle zusammenfasst, immer noch eine sehr kleine Minderheit, wenige Millionen Menschen, die diesen einen Staat geschaffen haben, um sich vor ihren Gegnern zu schützen. Bei den Muslimen geht es eher darum, eine gemeinsame Basis für so viele, vielleicht sogar Milliarden Menschen zu schaffen. In beiden Fällen zeigt sich allerdings, wie einflussreich religiöse Überzeugungen bis in die Gegenwart sein können. Wir merken das eben an solchen Demonstrationen da in Hamburg oder auch in Berlin, dass es sehr viele Muslime gibt, die glauben, dass Muslime insgesamt über Grenzen hinweg miteinander solidarisch sein müssen, ganz einfach deshalb, weil sie Muslime sind. Das ist rein ideengetrieben. Und das fällt vielen säkularisierten Europäern schwer zu verstehen. Und deswegen haben wir auch so große Probleme im Umgang mit religiös motivierten politischen, militanten oder auch terroristischen Bewegungen.
Das hat sich gerade erst wieder beim Anschlag in Solingen gezeigt, den der Islamische Staat für sich reklamiert hat. Die Geschichte des Kalifats ist lang und hat viele Perspektiven. Ganz im Gegensatz zur Terrorinterpretation des Islamischen Staates, die ist doch ziemlich eindimensional. Heute in einem freien und demokratischen Land, das Religionsfreiheit in seiner Verfassung stehen hat, ausgerechnet ein Kalifat zu fordern, das klingt in meinen Ohren absurd und auch gefährlich. Wie seht ihr das? Schreibt uns gerne eine Mail an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. In der nächsten Folge geht es bei uns um den aktuellen Wahlkampf in den USA. Genauer um die Geschichte der TV-Duelle.
Die Debatte selbst ist erstmal ein medialer Reiz, der gesetzt wird. Sie endet, aber sie führt eben dann auch noch so eine Art Afterlife, entweder vollständig oder in der Aufzeichnung oder eben in Versatz.
Der Autor dieser Folge war Christian Röther. Regie und Produktion Thomas Ibrahim. Redaktion Monika Dietrich. Wir danken vor allem unseren beiden Gästen Gudrun Krämer und Guido Steinberg. Schreibt uns, bewertet uns, empfiehlt uns weiter. Ich bin die Magdalena Puls. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.